Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich wollte eigentlich schon viel weiter sein. Und ich sag's gerne wieder, das hier ist kein Wettbewerb. Aus dem Grund verliert man dann hier auch. Nein. Es geht hier nicht darum, dass wir stracks und stetig immer einen Psalm oder mehrere abhandeln, sondern es geht darum, dass wir ins Wort Gottes eintauchen. Und das Wort Gottes vor allem auf uns anwenden. Dass wir nass werden dabei. Dass wir sauber werden dabei. Dass wir was lernen davon. Und das geht nicht, wenn wir einfach bloß schnell drüber weggehen. Zumindest geht's an manchen Punkten nicht so gut. Und wenn ihr etwas anderes da haben wollt, dann dürft ihr gerne eure eigene Bibelstunde und Co. anfangen. Und dürft natürlich trotzdem gerne das rausnehmen, was ihr hier habt. Also ganz wichtig, selbst wenn ich jetzt eine Stunde rede und ihr nur eine Sache mitnehmt, das ist ausreichend für einen erfolgreichen Bibelabendbesuch. Wir sind immer noch in Psalm 18, genau. Wir waren letztes Mal gekommen bis Vers 35, den ersten Teil. Und das wiederhole ich jetzt noch einmal, was ich dazu gesagt habe, weil mir nämlich noch eine wichtige Ergänzung eingefallen ist. Und dann geht's von da weiter. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Das ist der Vers. Und der erste Teil ist eben, er lehrt meine Hände streiten. Und da haben wir dazu gehabt, das Streiten, Kämpfen. Wie macht man das im Geistlichen? Beten. Also gibt mehr Varianten, wie auch da gekämpft wird und so weiter. Aber zum Beten gehört was dazu. Und deswegen, was machen denn unsere Hände dabei? Und da war der erste Punkt Danksagen und Lob, dass ich meine Hände hebe, weil ich mich ihm ergebe, weil ich sage, du kannst es, ich kann es nicht, weil ich wie ein kleines Kind zum Papa sage, nimm mich auf den Arm, weil ich sage, ich mache einfach nichts daran, ich nehme meine Hände weg, wie es in Psalm 46 heißt, seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Und dass ich einfach in diesem ganzen Zeugs Zeit mit Gott verbringe. Einfach, 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 einfach. Um das noch ein bisschen häufiger zu sagen, ist so ein beliebtes Wort im evangelikalen Raum in Deutschland. Was ich dann nicht erwähnt habe, ist das Klatschen. Das ist etwas, was dann im evangelikalen Raum schon noch mehr ist, aber gerade diejenigen von uns, die noch mit der Landeskirche in Verbindung sind, klatschen. Geht doch gar nicht. Doch. Also natürlich, ne, man klatscht zum Beispiel nach einem Konzert. Warum? Weil man die Person ehrt damit, dass sie das so gut gemacht hat. Und tatsächlich, in manchen Gottesdiensten wird es tatsächlich auch gemacht, weil man dann sagt, ja, nee, also, der hat schon auch was Gutes gemacht dabei. Dass man dann nicht nur sagt, ja, es geht hier nur um Gott und vergisst dabei, dass Gott diesen Menschen ja auch die Sache gegeben hat und so weiter. Klatschen hat was mit Ehrerbietung zu tun. Und das finde ich dann schön, einfach für Gott zu klatschen. Es gibt diverse Bibelstellen, die auch davon sprechen, dass wir klatschen sollen. Jetzt gibt es viele aus dem traditionellen Kirchenraum, die dann sagen, ja, aber das hat im Gottesdienst nichts zu suchen. Ganz oft, weil die Leute dann auch sagen, wenn es nicht unter das Kreuz passt, dann passt es auch nicht in den Gottesdienst. Das stimmt auch in einer gewissen Weise, weil unterm Kreuz sollte man jetzt nicht unbedingt alle möglichen Sünden begehen. Und dann ist aber auf der anderen Seite, das Kreuz ist ja auch das Siegeszeichen. Also ich habe was dagegen, wenn man Karfreitag Lobpreismusik hat und so richtig so, ja, Jesus ist ja nicht im Grab geblieben, also machen wir das jetzt. Ich finde es wichtig, das auch auszuhalten, dass man sagen kann, okay, Kenny, und da ist Jesus gestorben und warum ist er gestorben? Für meine Sünden und was noch alles mit dazugehört. Aber genauso müsste man dann die Leute kritisieren, die an Ostern dann ganz viel kommen mit der Herr ist auferstanden. Ja, Moment, Moment, Moment mal. Das kann man ja nicht unterm Kreuz rufen. Und von daher, doch, das Kreuz darf man gerne anbringen, aber man soll auch gucken, das Kreuz ist für uns auch ein Siegeszeichen. Wir haben das bewusst als Schmuckstück tatsächlich mitunter sogar bei uns, weil wir in diesem Zeichen siegen. Und darum ist Klatschen tatsächlich was Wunderbares. Und Klatschen dann zum Beispiel auch, wenn ich mitbekomme, was Gott für jemand anderen getan hat oder auch für mich getan hat. Wenn jemand vorne steht und erzählt, wie Gott ihm geholfen hat, vom Wichtigsten, nämlich, dass dieser Mensch zu Gott gefunden hat oder zu Gott gebracht wurde, durch den guten Hirten, durch Jesus, oder dass er halt irgendwas anderes erzählt. Ich war so in der Wohnungsnot und Gott hat mich mit einer Wohnung versorgt. Ich war krank und Gott hat mich geheilt. Alles Mögliche. Und dann tatsächlich sich selber so eine Kultur zu entwickeln, klatschen. Eine Kirche in Amerika, die ich mir gerne, wo ich mir gerne auch Gottesdienste mal angucke, die haben tatsächlich sich auch so das zur Kultur gemacht. Die haben im Gottesdienst auch einen Part, wo dann für die Kranken gebetet wird. Und davor wird immer gerne 1-2 Zeugnisse gelesen. Warum? Damit die Leute schon mal mitkriegen, aha, das hat Gott gemacht. Und das möchte auch wieder tun. Das ist Teil von dem, was ich erzählt habe bei meiner Predigt über Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und was machen sie dann, bevor es dann darin geht, dass die Leute auch kommen dürfen, um Gebet zu empfangen? Es wird Gott gelobt und natürlich dann mit Schreien, also nicht, also ne, mit Jubelrufen, mit Applaus. Und das ist manchmal, also gerade wenn es wirklich ein größeres Wunder ist, hat man das Gefühl, man wäre in einem Fußballstadion und die eigene Mannschaft hat gerade den Siegestreffer gegen die andere Mannschaft nach einem unglaublich langen Kampf. Und man springt auf, also, ne, die, ne, wie das Wunder von Bernd, gleich müsste ranschießen, ranschießen, Tor! Und alles kann mitjubeln und genau so ist das da. An manchen Punkten zumindest. Das ist geistliche Kriegsführung. Hände hochheben, wie im Stadion, klatschen, applaudieren. Vielleicht wirklich auch wie im Stadion, dieses hochliturgische, ne? Schalalalalalala. Und so weiter. Hochliturgisch. Das Einbringen muss nicht unbedingt im Gottesdienst sein, aber in meinem eigenen Leben, dass ich sage, es gibt jetzt einen Punkt, da klatsche ich wirklich für Gott. Und ich darf mir das sogar dabei vorstellen, weil das bloß im Deutschen ja ist, es klatschen kann ja auch jemandem eine Klatschen sein, dass ich jedes Mal, wenn ich Gott applaudiere, dem Teufel eine klatsche und sage, ha, guck mal, was Gott getan hat und den Rest tut er auch. Dann hatten wir als zweiten Punkt Hingabe und Anbetung, wo ich die Hände falte. Das ist die Dienerpose. Das ist das Gebet, bei dem ich sagen kann, legitim, wenn es denn dein Wille ist. Warum? Weil es in der Bibel nicht genau offenbart ist, ob ich jetzt umziehen soll und was auch immer. Und dann aber gern in dem Sinne sagen, okay, ich mache das, aber hinder mich dran. Und darf auch andersrum sagen, ich mache es jetzt nicht und du bewegst mich, aber es ist wesentlich einfacher für Gott, uns zu hindern, als uns zu bewegen. Das dritte ist das Gebet, das verändert. Das waren dann 3 Unterpunkte nochmal dabei. Nämlich binden und lösen, im Himmel erlauben oder nicht erlauben, beziehungsweise was im Himmel erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Dazu brauche ich sozusagen meine Finger, um den Knoten zu lösen. Übereinstimmen mit Gott, wie im Handschlag, wenn man sich darauf einigt. Also ne, Handschlag ist ja immer noch genau gleichbedeutend, wie wenn man einen Vertrag unterschreibt. Bloß, dass beim Vertrag halt ganz viel dazugeschrieben ist. Und dann Bittstellung. Oder auch Antrag, und das kann man sogar schriftlich machen. Das ist das Gebet, bei dem man auf alle Fälle Gottes Willen haben muss. Und den haben wir hier in der Bibel. Und woher weiß ich, dass es Gottes Wille auch für mich ist? Weil 2. Korinther 1, Vers 20 sagt, in Christus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Also ich habe im Alten oder Neuen Testament eine Verheißung und darf sagen, die gilt mir in Jesus. Von Verfolgung auf der einen Seite bis zu dem, dass es mir gut gehen darf, in Jesu Frieden, weil er mein Friede ist. Alles dazwischen, beziehungsweise von bis, inklusive. Und das tatsächlich dann aufschreiben, als Gebet formulieren, als Antrag formulieren, als also wie ein Anwalt das dann formulieren könnte, auch als Rechtsschrift. Und dann unterschreiben, gerne noch jemanden dazu unterschreiben lassen, gerade bei den Ehepartnern. Und da darf man übrigens auch das Zeugnis wieder mit reinnehmen. Das habe ich nur letztes Mal auch nicht dabei gehabt. Warum? Eben, weil wenn Gott es für einen getan hat, dann weiß ich, weil dieser Mensch vor Gott genauso wichtig ist wie ich, in Jesus auch und überhaupt, darum habe ich dasselbe Anrecht, dass mir das auch passiert. So, darum kann ich kann dann sogar Zeugnis aufschreiben, was jemand anders erlebt hat und sagen, das hast du für den getan und in Jesus gilt mir das Gleiche, also. Der vierte Punkt war das Abendmahl, dass ich das Brot halte. Auch den Wein, je nachdem, wenn es ein Einzelkelch ist, selber in der Hand oder ich krieg den Kelch halt vom Pastor, Pfarrer, wie auch immer, Diakon, wer mir das rauf jetzt immer reicht. Und damit kämpfe ich auch. Weil Gott das in den Orient allein schon mindestens so reingelegt hat, aber eben von sich auch, wer Tischgemeinschaft hat, der wird einander ähnlicher und ist verpflichtet, dass er für den anderen einsteht. Und jetzt kommt noch der Teil B vom Vers und dann gehen wir auch endlich weiter in den Psalm, damit wir den heute noch fertig kriegen. Also, er lehrt meine Hände streiten, das hatten wir jetzt alles, diese vier Punkte mit drei Unterpunkten bei Punkt 3. Hört es euch gerne auch nochmal vom letzten Mal an und dann und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Auch das ist Teil der Kriegsführung. Beim Bogenspannen muss man ganz viel beachten. Das kann ich jetzt auch nicht ordentlich erklären. Mein Heimatpastor zum Beispiel, der könnte das jetzt viel besser, weil der Bogenschießen macht. Und es gibt verschiedene Arten von Bögen. Wie man die jetzt hält. Übrigens gibt es Bögen auch bei den Streichinstrumenten. Auch da ist es wichtig, den Bogen richtig zu spannen, weil man dann durch die Musik auch Gott loben und preisen kann. Das ist auch wieder, wie man die Hände benutzen kann zum Streiten. Also wer Cello spielt oder Geige oder Bratsche oder Kontrabass oder Gambe oder was es jetzt sonst noch für alles mögliche an Bögeninstrumenten gibt, die ich nicht aufgezählt habe, weil sie nicht zur Viola-Familie gehören. Das ist auch Kriegsführung mit dem Bogenspannen. Aber jetzt hier mit dem Bogenspannen ist tatsächlich ein Pfeil fliegt weit. Und damit ist ein Pfeil auch als Teil der Kriegsführung, als Teil des Gebetes, Fürbitte für jemand anderen, der vielleicht gar nicht mal im Raum ist. Fürbitte für jemanden auf der anderen Seite der Welt. Fürbitte für diejenigen, die gerade irgendwo über uns in der internationalen Raumstation sind. Auch das ist Kriegsführung, Fürbitte. Und da kann ich all das andere auch wieder mit reinnehmen, natürlich. Also ich muss meine Hände nicht so halten wie beim Bogenspannen, sondern kann in der Fürbitte alle Gesten der Hände auch wieder benutzen. Aber genau, das gehört noch mit dazu. Jetzt kommen wir halt weiter. Vers 36. Du gibst mir den Schild meines Heils und meine Rechte und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Hier wird der Schild des Heils erwähnt. Das hebräische Wort für Heil ist Yeshua. Da steckt das Wort drin für Yeshua, Kurzform von Yehoshua, der Herr rettet, der Herr heilt, der Herr macht Heil, der Herr hilft und was auch immer noch, Jesu Name. Das ist das Heil, der Helm des Heils. Also das, was ich mir aufsetzen darf, warum? Weil ich gerettet bin. Dass an meinen Kopf nichts rankommt. Jetzt hat Paulus das ein bisschen anders übernommen mit des Heiles, nämlich er hat den Schild des Heils genommen. Umgekehrt. Ich habe es doch gerade bemerkt, dass ich falsch geredet habe. Hier ist es Schild des Heils. Das wäre bei Paulus Schild des Glaubens. Jetzt habe ich es richtig rum. Paulus hat den Helm des Heils. Aber Schild ist erstmal auch einfach Schutz. Das heißt also, Helm ist auch ein Schild. Bloß halt anders. Und warum ist das auch nochmal ganz interessant? Schild des Heils, Helm des Heils, Schild des Glaubens, Schild des Heils, weil Jesus selber der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Darum hebe ich ihn einfach hoch. Und ihn trifft das gesamte Gericht Gottes. Und wenn der Teufel bei mir ankommt mit allen möglichen Sachen, halte ich ihm auch wieder Jesus entgegen. Gibt so ein wunderbares Zitat von Martin Luther, das kann ich nicht ganz genau sagen, aber wenn ihr den Luther-Film euch anguckt, von 2003, dann habt ihr genau dieses schöne Zitat. Und wenn der Teufel ankommt und euch eure Schuld entgegenwirft, dürft ihr sagen, ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe, aber. Und dann zählt er alles mögliche auf, was zu Jesus gehört, er ist der Sohn Gottes und was sonst noch alles, und zu ihm gehöre ich, und wo er ist, da will auch ich sein. Das darf ich dem Teufel entgegenhalten. Ich gehöre zu Jesus. Das ist der Schild meines Heils und auch der Helm meines Heils. Und dann gibt zwei Arten von Übersetzungen. Eben deine Rechte stärkt mich. Das hatten wir vorhin auch schon. Wie stärkt mich Gottes Rechte? Jesaja, Kapitel 43. Nee, Entschuldigung. Vers 41, Vers 13. Ich bin der Herr, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Vers 10 ist ein bisschen bekannter mit dem ich helfe dir, aber mir hast irgendwie der andere Vers eher entgegengesprungen. Deswegen habe ich den dann auch mal vertont. Was ist damit gemeint? Ich stärke deine Rechte und ich nehme dich dann bei deiner rechten Hand. Gott nimmt mich bei meiner Rechten. Er hält sie fest. Das heißt, damit kann ich nichts machen. Ich könnte jetzt mit meiner Linken sozusagen noch irgendwas versuchen, aber das ist weshalb, also außer den Linkshänder, die Linkshänder werden ja die linke Hand, aber genommen dann, meine gute Hand, mit der ich was Ordentliches machen kann, mit der ich auch gute Sachen machen kann, die hat Gott selber in seiner linken Hand. Das heißt, seine rechte Hand ist die Hand, die frei ist von unseren vier Händen. Und mit der kann er was machen. Dadurch stärkt er meine Rechte, dass ich sage, ich mache es nicht selber, sondern Gottes Hand. Heißt natürlich nicht, dass ich nicht meine rechte Hand benutzen darf. Aber ich darf wissen, wenn ich losgehe und zum Beispiel das tue, was in Markus 16 beschrieben ist, dass eines der Zeichen ist für die Gläubigen, Kranken die Hände aufzulegen und es wird besser mit ihnen. Das heißt nicht, dass sie sofort aus dem Bett aufspringen, aber dass sie sich dadurch erholen. Das mache ich. Und zwar nicht aufgrund dessen, was meine Hand alles so Tolles kann. Nicht wegen der Muskeln da drin oder was auch immer. Sondern weil Gottes Hand die starke Hand ist. Die starke Hand, die das tun kann. Die starke Hand, die den Pharao gezwungen hat, Israel loszugeben. Und jetzt der letzte Teil des Verses. Deine Huld macht mich groß. Oder Luther hat übersetzt, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Also Huld ist ja ein anderes Wort für Gnade. Gottes Gnade macht mich groß. Das stimmt auch schon mal. Passt aber genauso gut zusammen mit dem, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Weil nur wenn ich demütig bin und sage, ohne Jesus kann ich das nicht, aber ich mache es mit Jesus, weil es halt sein Wille ist, dann bekomme ich mit, dass Gott mich groß macht. Da, wo ich mich, also in der Demut, dass ich weiß, ohne Gott kann ich nichts, aber Gott hat Recht und nicht ich. Ich verlasse mich nicht auf mich, ich verlasse mich auf Gott. Dadurch macht er mich groß. Dadurch macht er mich stark. Und dann, jetzt kommt ein ganz berühmter Vers. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Den ersten Teil haben wir vor allem eher bekannt. Meine Schritte haben weiten Raum. Das heißt, Gott gibt mir eine große Freiheit. Obwohl es immer wieder eigentlich so scheint, dass Gottes Wort mich eigentlich einschränkt. Also, ne, die 10 Gebote, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. So komische Sachen wie, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Was für eine Einschränkung. Aber das Interessante ist, dort, wo ich mich in die, in Anführungszeichen, Einschränkung Gottes begebe, da habe ich eine viel größere Freiheit. Ein ganz schönes Beispiel ist, Offenbarung, Kapitel 4. Johannes wird in den Himmel entrückt und hat ja dann seine Vision von dem, was in der Welt passiert. Und dann sieht er Gottes Thron. Er weiß auf einmal, ich bin hier im Allerheiligsten. Warum? Weil er bemerkt, dass der Tempel Gottes da ist und alles Mögliche. Und er stellt fest, ich bin im Thronraum Gottes. Der Thronraum Gottes ist das Allerheiligste im Tempel. Und während das Allerheiligste 20 Ellen mal 20 Ellen ein Quadrat war, also eine Elle sind circa 52 Zentimeter, obwohl er dort ist, in diesem was menschlichen Tempel, so klein ist, ist plötzlich dort viel, viel mehr. Er sieht Myriarden von Engeln. Eine Myriade sind 10.000 mal 10.000. So viele Engel sieht er um Gottes Thron herum. Also in diesem kleinen, engen, begrenzten Raum plötzlich so viel mehr drin. Und da, wo ich mich auf Gott verlasse, wo ich mich demütige, weil ich sage, dein Wort stimmt für mein Leben und nicht meine Gedanken, da habe ich auf einmal einen ganz weiten Raum. Da habe ich eine viel, viel größere Freiheit, als ich sie vorher jemals gehabt hätte. Und dann auch, dass meine Knöchel nicht wanken. Sobald die Knöchel wanken, fällt der Rest auch zusammen. Und das hatten wir auch schon mehrere Male, auch in diesem Psalm allein schon mit dem Wanken und so weiter. Also hatten wir vor allem bei Psalm 16 und aber genau, wanken und nicht wanken, also nicht wanken bedeutet zu glauben. Im Glauben fest zu sein. Das ist ja das Wort für Glauben im Hebräischen. Fest sein. Dadurch, dass Gott mich in sein Wort hineinstellt, was mich eigentlich begrenzen sollte, von menschlicher Logik her, habe ich eine große Freiheit und dort wanken dann meine Knöchel nicht. Dort muss ich nicht einknicken vor der Welt. Jetzt kommen Verse, die uns etwas befremdlicher vorkommen. Warum? Weil sie halt von David gesprochen sind, der ein menschlicher König war. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. David war gleichzeitig auch Politiker, muss man gewissermaßen sagen. Also er hat ja nicht nur in Anführungszeichen in der Bibel gelebt, sondern er war auch Staatschef. Also er hatte nicht nur ein geistliches Amt, dadurch, dass er natürlich der Gesalbte Gottes war und dass er auch in einer Art und Weise Priesterfunktionen hatte, die eigentlich gar nicht erlaubt waren nach dem Gesetz des Mose, aber trotzdem irgendwie. Aber er war eben Staatsmann. Und das ist eine sehr schöne Analogie, die ich letztens gelesen habe. Jesus hat dem Schächer am Kreuz vergeben. Er hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat den Schächer am Kreuz aber nicht davon befreit, dass er die Todesstrafe erleiden musste. Also obwohl der Schächer am Kreuz komplett gerechtfertigt war vor Gott, hat trotzdem der römische Staat das Recht gehabt, ihm das Leben zu nehmen. Und Jesus hat nicht gesagt, und das ist jetzt dir auch vergeben, jetzt steig runter vom Kreuz und plötzlich werden die Nägel abgefallen und alles. Und damit ist David auch, da er ein Staatsmann war, ein Politiker gewissermaßen, als der König oder Heerführer Israels, dadurch hat er gesagt, ich muss ja auch den Feinden nachjagen. Ich muss den Feinden den gar ausmachen. Einmal, David ist ja auch ein Bild für Jesus, eben dadurch, dass er der Gesalbte ist. Und das ist das, was Jesus in zweierlei Weisen tut. Das eine ist tatsächlich das ganz Wörtliche hier, was er tun wird, wenn er wieder da ist. Wenn er die Feinde Gottes komplett zum Schemel seiner Füße macht. Und das andere ist dann aber, nachjagen und ergreifen und nicht umkehren, bis sie umgebracht sind, das finden wir tatsächlich beim guten Hirten. Was? Ja, und zwar in Lukas 15. Da steht zwar nicht gute Hirte, aber das ist ja trotzdem. Der Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, das ist tatsächlich eine Art Jagen. Jagen bedeutet hinterher suchen, bis man es gefunden hat. Und ergreifen, also der gute Hirte kommt, sucht das Schaf, ergreift es. Warum ergreift er es? Er nimmt es auf die Schultern. Und dazu gehört noch was, nämlich, ich will nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Also der gute Hirte sucht ja, bis er es gefunden hat und hört nicht vorher auf. Und dann hat der Hirte bei einem Schaf, das immer wieder abgehauen ist, etwas gemacht, was uns jetzt nicht so gut tut oder was uns nicht so gefällt. Darauf kommen wir dann im Psalm 32 auch nochmal. Der Hirte hat dem Schaf die Beine brechen müssen. Wenigstens eins. Und dann hat er es natürlich sofort versorgt und alles Mögliche. Warum? Damit das Schaf nicht mehr weglaufen kann. Und dann hat er das Schaf auf seine Schultern genommen und getragen. Und in der Zeit, die nötig war, bis das Schaf wieder ein heiles Bein hatte, in der Zeit hat sich das Schaf so an den Hirten gewöhnt, dass es nicht mehr wegläuft. Das ist das, was geistlich passiert. Jesus sagt, er jagt seinen Feinden nach, jetzt in dieser Zeit, in der Gnadenzeit ist. Holt sie ein und bringt sie insofern um, als dass er sagt, ihr lebt nicht mehr für euch selbst, ihr seid nun auch mit mir gekreuzigt. Und was wir jetzt in der Politik hatten, in Amerika mit dem Charlie Kirk, wo ja seine Witwe auch dem Mörder vergeben hat und alles, zumindest dem mutmaßlichen Mörder, wir werden dann noch rausfinden, ob es wirklich ist, zumindest soweit wir es können. Aber da eben auch dieses, wenn der da am Ende wieder, irgendwo vor der Hinrichtung, die ihm ja droht, wenn er da wieder dazu kommt, dass er sagt, Jesus, vergib mir, dann ist ihm vergeben, und dann wird er als Kind Gottes ins Paradies kommen und Charlie Kirk wird den Mann, der ihn erschossen hat, in die Arme nehmen als sein Bruder. Oder wenn euch das Politische jetzt gerade nicht gefällt, wir können es bei Paulus genauso nehmen. Paulus ist nach seinem Martyrium von denen hochjubelnd empfangen worden, die er selber in den Himmel gebracht hat, dadurch, dass er halt sie verfolgt hat und alles. Das ist das Evangelium. Das ist die Art, die Jesus nutzt, um uns zu umzubringen, um uns zu und so weiter. Und das nächste ist dann auch, ich will sie zerschmettern, dass sie nicht mehr aufstehen können, sie müssen unter meine Füße fallen. Auch da nochmal, das Zerschmettern ist nur an dem Punkt, wo wir uns gegen Gott auflehnen, wo wir nicht bußfertig sind. Das hat David gemacht, ihr könnt euch gerne Davids Kriege angucken, wo er dann auch all die Sachen genommen hat als Schätze für den Tempel. Und das macht Jesus genauso. Er zerschmettert. Am Ende der Zeit würde die Feinde richtig zerschmettern, dass es blutig wird. Und jetzt zerschmettert er uns als seine Feinde, indem er sagt, das habe ich für euch getan, demütigt euch vor mir und dann will ich euch erhöhen. So. Du rüstest mich mit Stärke zum Streit, du wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben. Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen. Auch da nochmal, also erstmal, Gott rüstet mich aus mit Stärke zum Streit, das ist das in Epheser 4, zieht den neuen Menschen an und dann Epheser 6 zieht an die Waffenrüstung Gottes. Dass ich weiß, wer bin ich in Jesus und wo bin ich in Jesus? Bin im Himmel schon, zur Rechten Gottes, in Jesus. Von dort aus darf ich kämpfen. Auch wenn ich noch hier auf der Erde bin und alles mögliche an Schwierigkeiten um mich herum sind, aber das gilt. Und dann bin ich ausgerüstet mit der Stärke. Ich bin angekleidet mit Jesus. Angekleidet mit dem, vor dem die Dämonen fliehen. Das ist die Ausrüstung. Und natürlich, du rüstest mich mit Stärke, ist natürlich auch nochmal, dass ich kämpfen gelernt habe. Dass ich die Ausdauer habe. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 verheißt. Und dann eben, du wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben, du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen. Auch da nochmal, das Vernichten bedeutet in der heutigen Gnadenzeit, dass ich meine Feinde zu meinen Geschwistern mache. Und an vielen Stellen haben etliche Christen so sehr die Politik verschluckt, dass sie sagen, die Leute aus der anderen Partei, und da ist es egal, ob man jetzt von rechts guckt oder von links, die haben keine Chance, die sind komplett verloren, die müssen erstmal ihr Parteibuch abgeben, bevor sie zu Jesus kommen können. Nee. Natürlich, Matthäus hat seinen Zöllnerstand aufgegeben, Zachäus aber nicht. Also, obwohl Matthäus es gemacht hat, Jesus hat es von Zachäus nicht verlangt, der hat sehr wahrscheinlich weitergemacht, aber auf eine neue Weise. Und Simon der Zelot hat zwar das Zelotsein aufgegeben, das ihn eigentlich zum Feind von Matthäus gemacht hat und auch dann von Zachäus und allen möglichen anderen Zöllnern. Aber es gibt etliche, die trotzdem weiter Freiheitskämpfer waren, die gesagt haben, es ist falsch, dass die Römer hier waren. Beide haben auf alle Fälle bemerken können, nee, es geht hier nicht darum, dass jetzt die Römer im Land sind und wir die rausschmeißen müssen oder dass wir das Beste daraus machen müssen, sondern wir dienen dem König der Könige. Und dadurch waren dann die politischen Gegensätze völlig hinfällig. Und das ist das, was wir auch heute lernen sollen. Wir unsere politischen Gegner erst einmal ansehen als die, die sie auch in Jesus sind, beziehungsweise sein werden. Nämlich als Brüder und so weiter. Brüder, als Mitbraut Christi und alles. Sie rufen aber, da ist kein Helfer zum Herrn. Aber er antwortet ihnen nicht. Das ist nämlich auch bei den Feinden. Wenn die Feinde rufen, ist kein Helfer da. Selbst wenn sie zu Gott rufen, müssen sie mitunter bemerken, dass da keine Hilfe mehr ist, weil sie dann zu weit gekommen sind. Das ist der Punkt, wo sie dann wirklich vernichtet werden. Also, solange Gnadenzeit ist, ist immer die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Aber es kommt die Zeit, da werden die Leute zu Gott rufen und er wird sie nicht mehr hören. Warum? Weil sie nicht durch Jesus rufen, sondern weil sie anders rufen. Ich will sie zerstoßen zu Staub vor dem Winde und werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen. Auch das ist eigentlich nicht sehr nett, weil die Vernichtung der Feinde, das geht doch gar nicht. Auch nochmal, es ist Vernichtung durch Bekehrung. Zerstoßen zu Staub, dass der Mensch erkennt, ich bin vor Gott nicht mehr als Staub, denn ich bin ja aus Staub gemacht. Und ich werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen. Also mit denen kann man nichts mehr anfangen. Das ist das, was Paulus von seinem eigenen Leben sagt, das er gehabt hat, bevor er zu Christus gehört hat. Ich erachte es alles als Dreck. Eigentlich sogar als Exkremente. Also alles, was bei einem in der Toilette landet. Als das sieht Paulus das, was er vorher gehabt hat. Also Unrat. Einfach raus auf die Straße, draußen vor die Stadt hin. Das alles, was man vorher ohne Jesus gemacht hat, was aber nicht im Glauben geschehen ist, ist Sünde und das muss weg. Und so darf man das dann auch ansehen. Und dann darf aber das, was man hat an Wissen und alles an anderen Fähigkeiten, darf dann im Dienst für Jesus eingesetzt werden und dann wird es umso besser. Das gehört dazu. Das ist dieses Vernichten, zu Staub machen, wegwerfen, weil ich sage, ich habe jetzt ja Jesus. Und das will Jesus auch bei mir machen. Dass er mir sagt, guck mal, das kannst du da zwar alles, aber solange du es nicht für mich gebrauchst, schwierig. Du hilfst mir, also wir sind übrigens Vers 44, für die, die mitlesen, du hilfst mir aus dem Streit des Volkes und machst mich zum Haupt über Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Auch das bei David erstmal, dass er diverse Länder um Israel herum erobert hat und die ihm jetzt auf einmal gedient haben. Wenigstens als Vasallenstaaten. Und dann aber, das ist jetzt ein richtig schöner Hinweis auf Jesus. Bei David noch, es ist sogar schon zu seiner Zeit als unter Saul gewesen und dann als er vor Saul fliehen musste, er hatte die sogenannten Kreti und Pleti bei sich. Kreti von Kreta, Pleti weiß ich jetzt gerade nicht mehr, woher es ist, aber auf alle Fälle von den Seevölkern, zum Teil eben von den Philistern auch, Leute, die von Übersee kamen, die von den Heiden waren, die aber dem König gedient haben. David, dem die Gesalbten gedient haben und dann später auch den restlichen. Und das als Bild dafür eben, dass bei Jesus auch die Heiden mit zu Israel dazugehören. Wir haben kein Anrecht aus uns selber heraus und wir können uns so sehr über Israel erheben und alles, was wir wollen. Aber Jesus muss dann sagen, nee, ihr dient mir, obwohl ich euch vorher nicht kannte. Jesus wusste von uns, aber er kannte uns nicht. Und so dienen wir ihm jetzt auf einmal. Jetzt sind wir das Nicht-Volk. Lest euch gerne mal Römer 9 bis 11, bis 11 durch. Und dazu noch 5. Mose 32, das Lied des Mose. wie wir da beschrieben werden und wer wir auf einmal sind. Dass wir auf einmal dem Gesalbten dienen dürfen, dem Messias, dem Christus. Eine große Ehre, das, was das Volk eigentlich nicht tut, das tun wir nun auf einmal. Und das Gleiche wird fortgezogen in den nächsten zwei Versen. Es gehorcht mir, also das Volk, mit gehorsamen Ohren. Söhne der Feinde müssen mir huldigen. Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. Auch nochmal wieder all dieses, die Leute, die sich so viel auf sich selber eingebildet haben, aus den Heiden, die kommen zu Jesus, weil nur er helfen kann. Mit Furcht und Zittern, aber auch mit Ehrerbietung. Und glücklich ist der, der sich schon jetzt Jesus ergibt, weil er dann auf einmal auf der Siegerseite steht. Kommen zu den letzten Versen. Wir haben es bald geschafft mit diesem Psalm. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Das Hebräische erstmal, der Herr lebt, Chai Adonai. Also Adonai, der Herr, Jahwe, der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Der Gott des Bundes, der Gott, der uns erlöst. Erlöst hat sogar. Der Gott lebt. Das ist sehr wichtig, weil nur jemand, der lebt, auch wirklich helfen kann. Darum ist es so wichtig, dass in der Bibel an ganz vielen Stellen Gott, der lebendige Gott, genannt wird. Weil er der lebende Gott ist, nicht wie die toten Götzen, nicht wie all das andere, was mir nicht helfen kann, auf das ich mich irgendwie immer noch wieder verlassen will, aber nein, es hilft ja nicht. Er ist der lebendige Gott. Und das Schöne ist, dass nochmal dann mit Ostern, Jesus ist der lebendige Erlöser, der Auferstandene, der tot war und wieder lebendig ist, weswegen der Tod jetzt die Macht verloren hat. Das ist das, der Herr lebt. Halleluja, Halleluja, haha, yeah! Je mehr uns das bewusst wird, desto mehr sind wir in dem drin, was Paulus am Ende des Auferstehungskapitels schreibt, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, und dann in Vers 58 ist noch direkt hinten dran, dass wir halt dranbleiben sollen, immer mehr zunehmen sollen im Werk des Herrn, weil unser Werk nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also ich nehme mehr zu in dem Werk des Herrn, das heißt, ich mache mir mehr und mehr bewusst, was die Auferstehung und das Kreuz Jesu für mich bedeutet. Und dadurch, wenn ich darin nicht nachlasse und dadurch dann halt auch Krieg führe, mit erhobenen Händen, allem was dazugehört, kriege ich auch den Sieg. In jeder kleinen Schlacht meines Lebens. Und den Endsieg habe ich nämlich schon. Gelobt sei mein Fels. Ja, mit dem Fels, das hatten wir ja auch schon mehrfach. Also er ist der Fels, der Unverrückbare, auf dem ich wirklich bleibe, auf dem mein Leben gebaut werden kann. Der Gott meines Heils, da ist nochmal das Wort Jeshua drin. Der Gott meines Heils, der hoch oben. Der Gott, der mir hilft. Der Gott, der mich rettet. Der Gott, der mich heil macht. Der Gott sei hoch erhoben. Warum hoch erhoben? Komme ich ja gar nicht ran. Das bedeutet, er steht über all den Dingen. Jesus ist auf dem Thron. Er steht über all den Dingen. Und das Schöne ist eben, weil ich in Jesus bin, darum bin ich auch über all diesen Dingen schon drüber. Da, wo ich sage, Gott ist hoch erhoben, da ist das, was in Philipper 2 kommt, dass Jesus den Namen hat über allen Namen. Ganz gleich, was mein Problem für einen Namen hat. Dieses Problem muss sich dem Namen Jesu beugen. Das ist eine wunderbare Art der Kriegsführung. Ich mit meinen Händen streite, beziehungsweise auch mit meinem Mund. Ich spreche den Namen Jesu aus über einer Situation und sie muss sich beugen. Es wird Widerstand geben, darum heißt es eben auch, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch, aber es kommt. Der Sieg kommt dadurch, dass ich mich berufe auf Jesu Namen, dass Jesu Name da drüber steht. Also, der Gott meines Heils sei hoch erhoben, der Gott, der mir Vergeltung schafft und zwingt die Völker unter mich. Vergeltung ist in diesem Fall tatsächlich, Gott schafft mir Recht. Gott gibt mir das, was mir zusteht. Und das ist nochmal nicht das, dass ich sagen muss, mir steht ja das Gericht zu, das ist nur das, was außerhalb von Jesus ist. Sondern, weil ich gerecht bin vor Gott durch den Glauben an Jesus. Darum steht mir alles zu, was Jesus auch zusteht. Das ist die Vergeltung und natürlich auch das, was Jesus am Ende mit allen Feinden tun wird. Dann noch, der mich errettet von meinen Feinden, du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir vor den Frevlern. Genau, also du errettest mich, also Gott holt mich raus, da ist ein anderes Wort ist diesmal dran. Und auch du erhöhst mich. Gott ist erhöht und dann kann er mich herausziehen, hatten wir in Vers 20, ziehst mich auf diesen Wassern und setzt mich oben drüber, über all das Chaos, das da ist, über all die Feinde, die mir ans Leder wollen, über denen stehe ich drüber und darf in der Autorität, die ich in Jesus habe, jetzt losgehen, mit dem Namen, den Jesus mir gegeben hat. Darum, Faustregeln in der Bibel, wenn ihr das Wort darum stehen seht, innehalten und sehen, wieso es darum steht. Darum will ich dir danken. Also wegen all dieser Dinge und vor allem wegen dieses, der Herr lebt. Und du erhöhst mich. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Danken für das, was Gott getan hat. Loben für das, was Gott ist. Gott ist das, was er tut. Er tut das, was er ist. Und darf ich das gerne mal aus Versehen vermischen, aber danken, 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 das ist das mit Applaus. Und loben mit den erhobenen Händen. Also, darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden, also unter denen, die dich noch gar nicht kennen. Und warum? Damit auch die Heiden bemerken, was Gott für ein Gott ist. Damit die Heiden dahin kommen, dass sie den wahren Gott anbeten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sie in Jesus Christus geoffenbart hat. Wenigstens, nachdem mir das Gute passiert ist. Gern schon im Sinne von 1. Johannes 5, Vers 14, 15, dass ich weiß, ich hab's eigentlich schon, selbst wenn ich es noch nicht sehe, und jetzt lobe ich Gott schon dafür. Bis es sich zeigt und dann lobe ich ihn Gott natürlich noch viel mehr. Unter den Heiden. So, dass sie es sehen. Weil gelobt hat man nicht einfach nur im stillen Kämmerlein, sondern auf der Straße für alle sichtbar. Damit die Heiden es sehen und wir sehen können, dass es der Gott, der helfen kann. Und jetzt noch der letzte Vers, der seinem Könige großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalbten. Ja, schön für David, ne? Er ist der König, er ist der Gesalbte. Und für Jesus ja auch super, ne? Wir sind in Jesus, also sind wir schon mal im Gesalbten. Und in Jesus sind wir alle Könige. Es kommen demnächst die Königspsalmen. Also, so wie ich das jetzt einschätze, werden wir da erst in 2 Wochen hinkommen. Es sei denn, ich komme ganz schnell durch Psalm 19 durch, aber es kommen die Königspsalmen. Da dürft ihr auch schon mal euch sagen, was da steht, ist aus der Sicht des Königs. Und wir sind das königliche Priestergeschlecht. Wir sind Könige und Priester vor Gott. Das heißt nicht, dass nicht auch noch alles mögliche andere gilt an Sachen, also von wegen mit der Ordnung, die Gott gesetzt hat. Aber ich bin ein König und darum gilt mir all das, was da steht. Auch hier jetzt eben, der seinem Könige großes Heil gibt, große Rettung gibt, große Hilfe gibt, große Heilung gibt. Und Gnade erweist seinem Gesalbten, ich bin zwar nicht so gesalbt wie Jesus gewissermaßen, aber der Heilige Geist ist trotzdem auf mir. Das heißt, ich bin gesalbt. Denn die Salbung im Alten Testament war ein Symbol dafür, dass der Heilige Geist auf die Menschen kommt und durch diese Symbolhandlung kam der Heilige Geist dann auch auf sie. Dürft ihr auch gern gucken, wo im Neuen Testament Salbung vorkommt, dass es auch immer der Heilige Geist kommt, um dann das Werk letztlich zu vollenden. Also auch ich bin ein Gesalbter. Ich bin zwar nicht der Christus, aber ich bin ein Christus. Und dann also, der Gnade erweist seinem Gesalbten David. Ah, Moment mal, guck mal hier doch. Da steht David. Ich bin nicht David. Ja, genau. David bedeutet der Geliebte. Und jetzt möchte ich von keinem hören, dass Gott dich nicht liebt. Es ist uns nicht unbedingt immer bewusst. Wir streiten das auch gerne ab, aber in Johannes 17 sagt Jesus, dass Gott uns mit derselben Liebe liebt, wie er auch Jesus geliebt hat. Mit exakt derselben Liebe. Das heißt, Gott macht keinen Unterschied. Man könnte ja sagen, ja, wenn Jesus bei Gott ankommt, dann ist er in Ordnung. Aber doch nicht bei mir. Gott liebt uns genauso wie Jesus. Und das war noch bevor die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Noch bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Da hatte Gott schon genau dieselbe Liebe. Das heißt, auch ich bin David. Ich bin zwar nicht König David, aber ich bin der Geliebte Gottes. David und seinem Hause, was ist das Haus? Das ist auch die Familie. Also, Gott erweist Gnade dem König, das bin ich. Dem Gesalbten, Jesus, in Jesus habe ich es, aber auch eben ich bin dadurch, dass der Heilige Geist auf mir ist, Gesalbter. David, ich bin der Geliebte und seinem Hause, also meine Familie, ewiglich. Das ist ein wunderbarer Segen, den ihr über eure Familie aussprechen dürft. Gott gibt Heil seinem König, also jedem, seinem Gesalbten, seinem David, seinem Geliebten und dessen Hause, ewiglich. Und wir sind das Haus des ultimativen David, wir sind das Haus Jesu. Amen.